und mit der Aufzeichnung. Ich begrüße Sie offiziell zu der Veranstaltung und diejenigen, die nur zuhören, auch. Und was hatten wir gemacht? Wir hatten kürzeste Wege versucht zu ermitteln. Und wir hatten uns mit DAGs beschäftigt und für DAGs ein Verfahren gefunden, was die Bestimmung von den kürzesten Wegen und dem kürzesten Abstand, geringsten Kosten, jeden einzelnen Punkt, Knoten in dem Graphen zu erreichen, wie man das ermittelt. Und das Zauberwort war da topologische Sortierung, die wir angewandt haben, und das hat uns geholfen. Diese Idee der topologischen Sortierung ist, dass man zuerst die Knoten besucht, bevor man einen Knoten V besucht, besucht man erstmal abschließend alle Knoten, die von denen aus man in den Knoten V hineinkommen kann. Und dann hat man es leicht, am Knoten V das richtige Ergebnis zu ermitteln. Das geht schlecht, wenn man Kreise hat, weil dann kann man nicht in einem Kreis kann man nicht abschließend in einen Knoten behandeln, bevor man den nächsten behandelt, weil der ja mit dem anderen rückgekoppelt ist. Und deswegen braucht man eine neue Technik. Und diese neue Technik das ist der Dijkstra-Algorithmus. Der funktioniert zuerst einmal für gerichtete Graphen mit Kreisen, aber alle Kantengewichte werden als nicht negativ angesehen. Und die Idee ist, dass man eigentlich so ähnlich vorgeht wie bei, ich gehe noch einen Schritt nochmal zurück, Moment. Die Idee ist, man geht so ähnlich vor wie bei der Breitensuche, nur bei der Breitensuche hatte man so eine Queue und Knoten mit der kürzesten Distanz vom Startknoten, der war am Anfang der Queue, den hat man dann rausgenommen und neue Knoten, die man besucht hat, hat man immer hinten eingefügt, deswegen eine Queue. Und jetzt geht es aber, das funktioniert zuerst einmal so in dieser Form, nur gut, wenn alle Kantengewichte gleich sind und nicht negativ, und macht Probleme, wenn die Kantengewichte verschieden sind, weil dann der kürzeste Weg nicht vorne steht. Wir müssen den kürzesten Weg, den wir bisher hatten, also den Knoten, der mit einem kürzesten Weg bisher zu erreichen war, den müssen wir auf irgendeine andere Weise identifizieren, und die Art, wie wir das identifizieren, wäre, indem wir eine Priority Queue verwalten. Ja, also das allgemeine Vorgehen sieht jetzt unseres Lösungsansatzes für diese Variante des Problems, die geht auf den Herrn Dijkstra zurück, deswegen ist es der Dijkstra-Algorithmus, die funktioniert so. Wir nehmen an, wir hätten einen Graphen G mit einer Menge V von Knoten, wie immer, und einer Menge E von gerichteten Kanten, zusammen mit Kantengewichten und einem Startknoten. Und das Ziel ist, für jeden Knoten im Graphen die Kosten des kürzesten Weges zu diesem Knoten zu ermitteln. Und wir gehen so vor, dass wir zwei Mengen verwalten. Zuerst einmal T das sind alle Knoten, die wir noch nicht besucht haben, und P sind alle diejenigen Knoten, die wir schon bearbeitet haben. Und dann initialisieren wir zuerst einmal jeden Knoten oder die Distanz jedes Knoten mit einem sicheren Wert, und dieser sichere Wert ist unendlich. Das ist sicherlich größer gleich der wirklichen Distanz jedes entsprechenden Knotens V vom Startknoten. Und dann setzen wir zusätzlich den ersten für die kürzeste Distanz für den ersten Knoten, für den wir das bereits wissen, nämlich für den Startknoten. Der Startknoten hat von sich selbst den Abstand 0 und kleiner kann es nicht werden, weil alle Kantengewichte nicht negativ sind. Okay? Und dann zusätzlich zu den vielleicht als Luxus, dass wir nicht einfach nur Zahlen ermitteln für jeden Knoten, sondern auch noch den kürzesten Weg rekonstruieren können, der den kürzesten Abstand realisiert, berechnen wir für jeden Knoten auch noch den Vorgängerknoten auf einem kürzesten Pfad. Und zu diesem Knoten und dieser Vorgängerknoten für den Startknoten, der ist natürlich nicht definiert oder bottom oder null oder was immer Sie da nehmen wollen oder minus eins. Irgendein Wert, der identitär uns klar macht, dass es dass der Startknoten von einem Weg erreicht wird, der aus keinen Kanten besteht und deshalb keinen Vorgängerknoten enthält. Okay, so, dann solange wir also dann noch nicht alle Knoten abschließend behandelt haben, machen wir das Folgende. Wir bestimmen denjenigen Knoten, der schon abschließend behandelt worden ist und den kürzesten Abstand von V hat. Und dann T ist die Menge der noch nicht abschließend behandelten Knoten, also denjenigen von diesen, der die kürzeste bisherige Abstand von S hat. Ja, und dann behandeln wir ihn und behandeln sieht so aus, dass wir alle seine ausgehenden Kanten betrachten und dann versuchen, die Knoten, die von diesem Knoten V aus zu erreichen sind, deren Distanz vom Startknoten zu verbessern. Das heißt, wir schauen uns an, ob den Wert, den wir bisher für diesen Knoten W hatten, ob der größer ist, ob der sich verbessern lässt. Das heißt, ob der größer ist als die Distanz vom Startknoten zu V plus den Kosten der Kante von V nach W. Und wenn das der Fall ist, dann verbessern wir diesen Abstand von W und vermerken zusätzlich, dass wir über diese Kante von V nach W W erreicht haben und damit diese verringerten Kosten für den Knoten W erreicht haben. Okay? Danach haben wir den Knoten V abschließend behandelt und wir können deshalb ihn in diese Menge P hinzufügen. Ja, dort sind die Knoten fertig und ihn aus T entfernen. Ja, und indem wir ihn aus T entfernen, heißt das also, dass wir bei der nächsten Iteration der Weilschleife diesen Knoten V nicht mehr betrachten werden. Jeden Knoten V betrachten wir also genau einmal in irgendeiner Schleife und entfernen ihn damit nur einmal aus T und fügen ihn einmal aus P hinzu. Zu P hinzu. Okay? Und wenn man das natürlich, jetzt hat man hier ein gewisses Problem, die verschiedenen Operationen, die in diesem Algorithmus gefordert werden, die müssen wir auf irgendeine Weise implementieren. Also steht dieser Vergleich hier, dieses Update von dem Wert von DSV und die Setzung von dem Wert Brett, das ist leicht, das können wir leicht implementieren. Das Einzige, was ein bisschen kompliziert ist, ist die Bestimmung desjenigen Knotens V, der von allen denjenigen Knoten, die wir bisher noch nicht behandelt haben, den kleinsten Abstand vom Startknoten haben. Ja, den müssen wir irgendwie finden. Und um diese Ermittlung schnell zu machen, wählen wir eine Datenstruktur. Das ist diese Datenstruktur PQ, die wir mit Hilfe einer Priority Queue realisieren. Wobei wir uns die zusätzliche Optimierung vornehmen, dass wir in dieser Priority Queue nur diejenigen Knoten verwalten, die wir noch nicht abschließend behandelt haben, aber die einen Abstand, für die wir schon mal eine erste Approximation an den Abstand vom Startknoten haben, die also einen endlichen Wert und nicht mehr unendlich haben. Diejenigen, die bisher noch den Abstand unendlich haben, brauchen wir noch nicht in der Priority Queue, in die Priority Queue einzufügen. Okay, also wie konkretisiert sich jetzt dadurch der Algorithmus? Hier, da nehme ich mal lieber eine schöne Farbe. Hier besorgen wir uns erstmal eine leere Priority Queue und dann fügen wir es in diese Priority Queue ein mit der Priorität 0, die Distanz von S von sich selbst, vom Startknoten ist 0 und mit dieser Priorität fügen wir S in die Prioritätsschlange ein. Und solange dann die Schlange nicht leer ist, extrahieren wir aus der Schlange dasjenige Element mit der niedrigsten Priorität, am Anfang also nur dieses S und später dann möglicherweise irgendein anderes Element. Und dann kommt die Behandlung dieses extrahierten Knotens V. Der sieht genauso aus wie vorher. Wir berechnen die neue Kandidatendistanz für diesen Knoten, indem wir die gegenwärtige Distanz von V die Kosten der Kante erhöhen. Dann fragen wir, ob die neue Distanz kleiner ist als die bisherige Distanz von dem Endknoten der Kante, also von dem W. Und wenn das der Fall ist, dann setzen wir den Vorgängerverweis und dann gibt es zwei Fälle. Entweder dieses W war bereits in unserer Priority Queue enthalten oder es war noch nicht drin enthalten. Und unsere Konvention war ja diejenige gewesen, dass die Priority Queue nur diejenigen Knoten enthält, die bereits eine endliche obere Schranke für den Abstand vom Startpunkt bereits berechnet hatten. Das heißt, wir überprüfen jetzt als nächstes, ist dieses W, haben wir das bisher noch gar nicht erreicht, das heißt, ist die Distanz noch unendlich? Und wenn das der Fall ist, dann fügen wir dieses W ein in die Priority Queue mit der neuen Distanz. Und wenn der Wert, den wir bisher für das W hatten, eben kleiner als endlich ist, dann gibt es schon in der Priority Queue und dann könnten wir es natürlich. Was könnten wir dann machen? Wir könnten dann den alten Wert, das W, so wie es ist, erstmal entfernen aus der Priority Queue, dann das W mit der neuen Priorität versehen, ja, mit dem neuen Wert New Dist, der ja kleiner ist als der alte Wert, und dann erneut einfügen. Anstelle erstmal ein Entfernen und dann ein Einfügen zu tun, machen wir hier eine andere Operation. Wir lassen das W in der Priority Queue drinnen, aber erniedrigen die Priorität auf New Dist. Und wenn Sie sich dunkel entsinnen, hatten wir bei der Implementierung von Priority Queue schon mal auf Vorrat nicht nur die Operation Insert und Delete Min betrachtet, sondern wir hatten auch diese geheimnisvolle Operation Decrease Key eingeführt, die genau diese Funktionalität hat, die wir hier brauchen, und geschaut, wie verschiedene Implementierungen von Priority Queues diese Operation unterstützen. Okay, nachdem wir das gemacht haben, setzen wir dann hier eben noch zusätzlich, vermerken wir in D, dass wir jetzt diese neue Distanz hat, und dann sind wir hier mit dem For All fertig. Okay, ist das Prinzip dieses Algorithmus einigermaßen klar geworden? Hier ist es noch einmal in Worten zusammengefasst, wie was dieser Algorithmus tut. Das habe ich Ihnen allerdings an dem Programmcode schon gezeigt. Das kann ich jetzt einfach schnell überschlagen. Wir schauen uns aber die Funktionsweise des Algorithmus nochmal an so einem Beispiel an. Also hier sehen Sie einen Graphen mit nicht negativen Kantengewichten, und Sie sehen, in den Knoten selber sind die jeweiligen, ist die gegenwärtige Approximation an den Abstand vom Startpunkt enthalten. Also zum Beispiel, für den Startknoten ist das 0 und für alle anderen ist das unendlich. So, und am Anfang, alle diejenigen Knoten, die einen endlichen Abstand haben und noch nicht fertig sind, müssen wir uns vorstellen, die sitzen in der Priority Queue. Dann nehme ich von denen das mit der kleinsten Entfernung heraus, das ist die 0, und behandle es, indem ich alle ausgehenden Kanten traversiere und dort den Abstand verbessere. Und hier in diesem Falle verbessert sich die Abstände unendlich auf 1 beziehungsweise 2. Und damit sind jetzt diese beiden Nachfolger von 0 in der Priority Queue enthalten. Von denen nehme ich dann jetzt wieder den mit dem kürzesten, mit dem kleinsten Abstand, das ist dieser hier, und betrachte wieder seine ausgehenden Kanten, und das sind diese hier, da komme ich dann zu diesen beiden Knoten, diesem und diesem, und habe jetzt diese drei Knoten anschließend in der Priority Queue enthalten, und davon entnehme ich jetzt irgendeinen, und da habe ich zwei mit der Priorität 2, kann ich mir aussuchen, welchen ich nehme. Ich nehme vielleicht den ich zuerst eingefügt habe, hier in diesem Fall, das ist diese untere 2. Und käme dann, da gibt es nur eine ausgehende Kante, das liefert mir als neues Gewicht, als neuen Abstand hier 5 für diesen Knoten. Und von den drei jetzt mit noch nicht behandelten, mit endlichem Abstand, wäre das derjenige, der die niedrigste Priorität hat, also den niedrigsten Key, und damit von uns ausgewählt wird, vom Algorithmus ausgewählt wird. Wieder, jetzt gibt es hier zwei ausgehende Kanten. Eine geht zu einem Knoten, den wir noch nicht hatten, die unendlich, die wird auf 1 verbessert. Der Abstand dort wird auf 1 verbessert. Und der andere Knoten, dieser hier, den hatten wir schon. Und dann vergleiche ich, ob 2 plus 2 kleiner als 5 ist. Ja, das ist der Fall. Deswegen wird dort erniedrigt sich dort die Priorität. Das ist ein Degrees Key. Eine Degrees Key Operation, die wir hier brauchen. Und so weiter. Also dann ist das hier der nächste Knoten, den wir behandeln müssen. Und dann haben wir jetzt 2 Vierer, 1 Fünfer. Da machen wir an dieser Stelle weiter. Und wir sehen hier, dass dadurch durch Behandlung von diesem Knoten sich keine Änderungen bei den Nachfolgeknoten ergeben. Und wir würden dann als nächstes hier weitermachen. Dadurch erhält dieser hier auch einen endlichen Abstand. Und dann, das ist die erste 5, die wir in unsere Priority Queue eingefügt hatten. Das heißt, wenn wir die als nächstes behandeln, sehen wir, dass da über die ausgehende Kante auch keine Verbesserung sich mehr ergibt. Und damit sind wir im nächsten Schritt fertig. Okay? Konnte man sehen, wie der Algorithmus funktioniert? Gibt es hier eine Frage? Ich meine, der Algorithmus intuitiv im Beispiel hat er funktioniert, beziehungsweise wir könnten jetzt schnell nachrechnen, dass er funktioniert hat. Die Frage ist, warum funktioniert er immer? Und um das zu beweisen, dass das tatsächlich die Länge des kürzesten Wegs immer liefert, diesen Beweis teilen wir in zwei Teile auf. Der erste Teil, da vergewissern wir uns, dass der Wert niemals zu kleine Werte liefert. Und im nächsten Schritt überprüfen wir uns, dass er auch niemals zu große Werte liefert. Also das erste ist, nehmen wir einmal zum Heraufbeschwören eines Widerspruchs an, der Algorithmus würde für irgendeinen Knoten W einen zu kleinen Wert liefern. Ja, und dann das könnte für mehrere Knoten der Fall sein, und dann gibt es von diesen mehreren Knoten gibt es einen ersten Knoten, für die Distanz falsch festgelegt wird. Und dieser erste Knoten kann sicherlich nicht der Startknoten sein, weil für den, der kriegt die Kost den Abstand 0 und dieser Abstand wird nie mehr verbessert. Okay. Und dann könnte es sein, dass es irgendein anderer Knoten ist, dann hat er aber einen Vorgänger. Und dieser Vorgänger wurde früher erreicht, das heißt, für den wurde die Distanz richtig festgelegt. Und wenn es dann da eine Kante gibt, dann muss es von diesem Knoten aus eine Kante eben gegeben haben, die diesen zu kleinen Wert geliefert hat. Das kann aber nicht sein, weil es ja dann einen Pfad gibt, mit Hilfe dessen der Knoten erreicht wird, wo genau diese Kosten entstehen. Und deshalb kann dieser Pfad liefert sicherlich nicht einen Wert, der kleiner ist als der kleinste Abstand, und damit ist das ein Widerspruch, und wir können folgern, dass der Algorithmus tatsächlich niemals einen zu kleinen Wert für irgendeinen Knoten liefert. Ja, dann hätten wir sind wir schon halb zufrieden. Jetzt fragen wir uns, könnte es aber sein, dass er möglicherweise einen zu großen Wert für irgendeinen W liefert. Und dann argumentieren wir ganz analog, angenommen, das wäre der Fall, dann nehmen wir wieder denjenigen Knoten, dann nehmen wir einen solchen Knoten mit der kleinsten wirklichen Distanz, für den ein zu großer Wert ermittelt wurde. Wo der Wert zu groß ist. Das heißt, seine Vorgänger können deshalb keinen zu großen Wert haben, und die müssen deshalb schon die richtige Distanz gehabt haben. Weil alle Vorgänger von diesem Knoten aber die richtige Distanz gehabt haben müssen, werden entsprechend, gibt es darunter eben auch einen, gibt, läuft der kürzeste Weg, der diesen Knoten V erreicht, durch einen von diesen Knoten durch und hat an dieser Stelle den richtigen Ab- und dann gibt es also, ich mache vielleicht ein kleines Bildchen. Da komme ich hier zu meinem Knoten W von einem Knoten V aus. Hier läuft der kürzeste Weg durch diesen Knoten V, der wirkliche kürzeste Weg zu diesem Knoten W, wo der Algorithmus einen falschen Wert berechnet hat. Für den Knoten V wurde aber noch der richtige Wert berechnet. Und das heißt, wenn hier hier sind die Kosten C von V, W, zu diesen Kosten von V dazugezählt wurden, dann sind das die Kosten eines Weges und die Kosten des kürzesten Weges, die in die Minimumsbildung an dem W eingegangen sind. Das heißt, der Wert an W ist ist kleiner oder gleich diesem Wert von am Knoten V plus dem C von V, W. Das heißt, es ist kleiner gleich dem Wert des kürzesten Wegs. Und also kann es nicht sein, dass der Wert am Knoten W größer ist als der wirkliche Wert. Und damit hätten wir wieder einen Widerspruch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Algorithmus, der das Richtige berechnet. Wir müssen uns jetzt noch fragen, wie aufwendig ist es, das Richtige zu berechnen? Das heißt, wir müssen uns, das steht und fällt. Einmal haben wir natürlich diese Schleife und die Kosten, die durch die Schleife als solche anfallen, die durch das Gerüst des Algorithmus anfallen. Zum anderen haben wir aber die in Betracht zu ziehen, die Kosten, die entstehen durch die Operationen auf der verwendeten Datenstruktur, das heißt in diesem Falle der Priority Queue. Und die wesentliche Arbeit, die entsteht, ist bei der Ausführung des Algorithmus entsteht, es sind zuerst einmal die Inserts in diese Prioritätswarteschlange. Wie viele Inserts kommen vor? Naja, eingefügt wird immer mit der Startknoten und dann jeder Knoten, der vorher einmal den Wert unendlich gehabt hat. Aber nachdem er den Wert unendlich gehabt hat, dann kriegt er im nächsten Schritt ja einen endlichen Wert und danach wird er nie wieder in die Priority Queue eingefügt. Das heißt, die Gesamtzahl aller Einfügeoperationen ist n. Okay? Dann läuft die Schleife und bei jedem Schleifendurchlauf wird ein Element aus der Schlange entnommen. Wie oft kann ein Element entnommen werden? Naja, da jedes Element nur einmal eingefügt wird in die Schlange, kann es auch nur einmal entnommen werden. Also gibt es insgesamt auch nur n mal die Operation Delete Min. Und zusätzlich, nachdem wir einen Knoten entnommen haben, betrachten wir alle ausgehenden Kanten. Und für jede Kante müssen wir etwas tun. Und im schlimmsten Fall müssen wir für jede ausgehende Kante, ja, da wird so ein bisschen umgerechnet, und es könnte sein, dass sich dadurch der Abstand des Zielknotens verringert. Und wenn sich der Abstand des Zielknotens verringert, dann müssen wir diese Operation Decrease Key aufrufen. Okay, und das heißt, hier findet eine Iteration statt über alle Knoten und dann über alle ausgehenden Kanten von diesem Knoten, das heißt im Endeffekt über alle Kanten. Jede Kante wird einmal betrachtet und das gibt m mal die Kosten von Decrease Key und eigentlich noch plus ein bisschen extra Overhead, um diesen Vergleich durchzuführen und den Wert von D von W zu modifizieren. Ja? Und das heißt, alles die Gesamtlaufzeit können wir jetzt groß bilanzieren, die hängt natürlich jetzt davon ab, was kostet das wo ist denn das Grüne? Hier ist das Grüne. Was kostet, das wird einfach nicht grün. Jetzt wird es grün. Was kostet das Insert, was kostet das Delete Min und was kostet das Degrees Key? Und da können wir jetzt unsere verschiedenen Implementierungen von Priority Queues in Betracht ziehen. Diejenigen, die wir hatten, waren so, dass sowohl Insert wie Delete Min waren Operationen, die O von Log n erforderten und das Decrease Key im Wesentlichen auch. Aber wir haben darauf hingewiesen, dass es eine andere Datenstruktur gibt, diese Fibonacci Heaps mit zusätzlichen interessanten Eigenschaften, die nämlich dazu führt, dass zwar das Delete Min Log n ist, dass aber für Insert und Decrease Key die Komplexität verbessert werden kann, zumindest amortisiert. Und amortisiert heißt, wenn ich sozusagen N-Operationen mache, oder M-Operationen mache, dann ist die Laufzeit pro einzelner Operation nur noch O von 1. Und das machen wir uns hier zunutze und dann kommen wir auf die Komplexität, die hier aufgelistet ist, nämlich einmal M und dann zu den und dazu N mal log N. Das ist dann diese Laufzeit, die wir hier erreichen. Und mit der Datenstruktur, also mit so einem normalen Hieb, so wie wir ihn betrachtet hatten, würde sich die Komplexität ein bisschen verschlechtern, nämlich zu O von M mal log N. Jetzt frage ich Sie, sind die nicht das Gleiche? Was ist da der Unterschied? Wenn wir viele Kanten haben, dann ist es hier ein großer Unterschied. Wenn wir einen Graphen haben, der sozusagen nur wenige Kanten hat, so ungefähr genauso viele Kanten wie Knoten, und das gibt Graphen natürlich von dieser Sorte, dann ist kein Unterschied. Aber es könnte, und daran müssen wir uns erinnern, der Fall eintreten, dass der Graph sehr dicht ist und ungefähr quadratisch viele Kanten hat. Es müssen nicht alle Kanten da sein, aber meinetwegen die Hälfte oder nur ein Drittel aller Kanten sind da. Also dann hätte ich immer noch quadratisch viele Kanten und dann machen diese beiden Formeln schon einen Unterschied, weil dann ist eben, die eine Formel sagt, dann ist es dann eben die Laufzeit quadratisch und bei dem anderen ist die Laufzeit quadratisch mal log n. Okay? Das heißt, insofern ist es deutlich besser, die Formel, die man hier mit den Fibonacci-Heaps erhält. Das Laufzeitverhalten, das man mit diesen Fibonacci-Heaps erhält. Gibt es hier eine Frage? Okay, das war im Prinzip der Dijkstra-Algorithmus. Wir können hier aber noch eine interessante Beobachtung machen, die insbesondere nützlich ist in vielen Anwendungen. Weil jetzt der Dijkstra-Algorithmus macht keine Aussage darüber, wie die Kosten, was das für Kosten sind. Da steht in der Formulierung stand so was wie, dass ein Kantengewicht eine reelle Zahl sein muss oder eine rationale Zahl meinetwegen. In manchen Anwendungen ist aber die Kantengewichte sogar ganzzahlig und das kann man sich zunutze machen. Ja, also das erste, und zwar zusammen mit einer weiteren Beobachtung, nämlich einmal, dass die Folge der entnommenen Werte aus der Priority Queue immer größer werden. Okay, das gilt immer, weil wir die kleinsten ja immer entfernen und dann, sobald wir einen Knoten entnehmen, dann wird dieser Knoten, kriegt dann niemals mehr niedrigere Kosten. Das heißt, alle weiteren haben höhere Kosten als diese hier. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn die ganzzahlig sind und außerdem noch die Kantengewichte aus einem festen Bereich sind. Natürlich sind die immer aus irgendeinem festen Bereich, aber nehmen wir an, dass die Kantengewichte vielleicht keine so starke Variationsbreite haben. Die kommen nur aus so einem Intervall von 0 bis c. Wobei c jetzt irgendeine kleine Konstante ist. Ja, und dann stellt sich heraus, dass alle Distanzwerte, die in der Priority Queue enthalten sind, immer nur so eine Variationsbreite von c haben. Ja, also ganz am Anfang ist das der Fall, da ist ja nur 0 drin, aber danach entnehmen wir das kleinste Element und fügen dann höchstens Elemente hinzu, die diesen Wert plus c haben. Und das sind dann die größten Werte, die in der Priority Queue vorhanden sein können. Und das heißt, wir haben in der Priority Queue eigentlich nur wenige verschiedene Werte enthalten. Die Werte, dieses Intervall wandert zwar immer wandert zwar immer weiter nach außen, weil die Abstände halt vom Startpunkt immer größer werden, aber die Anzahl der verschiedenen Distanzen bleibt in einem kleinen Variationsintervall, wenn Sie so wollen. Und dann ist die Idee, dass wir die Priority Queue vielleicht mit so einer Art, mit einem Array von Buckets realisieren können, indem wir nämlich einfach verwalten für jedes Element in der Queue seinen gegenwärtigen Abstand vom Startpunkt modulo C+1. Und dann verwalten wir eben ein Array von 0 bis C und dann für jedes von diesen Elementen eben für jedes dieser Zahlen von 0 bis C eine Liste, die alle diejenigen Knoten enthält, deren gegenwärtiger minimaler Abstand modulo C+1 genau dieser Wert ist. Okay. Und dann ist es natürlich so, dass da alle, dass tatsächlich, ich meine, wir, dass tatsächlich alle Knoten, die in derselben Liste zu liegen kommen, eben nicht nur modulo C+1 gleich sind, sondern überhaupt den gleichen Abstand haben. Ja, weil innerhalb dieses Intervalls von D bis D plus C gibt es eben nur eine D', das modulo C+1 einen gegebenen Wert hat. Ja, und wie implementieren wir dann die verschiedenen Operationen? Naja, Insert V heißt halt einfach, dass wir es an die Stelle, dass wir in die Liste einfügen, die an der Stelle Distanz von V modulo C+1 in dem B hängt. Und wenn wir, das ist das Insert, und das Degrees Key für einen Knoten V, das sieht halt eben auch so aus. Wir müssen wissen, was ist die gegenwärtige Distanz von dem V. Und dann entnehmen wir es aus dem, holen wir es aus dem entsprechenden Bucket heraus und fügen es an der neuen Distanz modulo C+1 wieder ein. Ja, dazu müssen wir natürlich das wissen, wo das gegenwärtige V in unserem unserer Datenstruktur verzeichnet ist, und das könnten wir eben so tun, indem wir eben zusätzlich für jedes Element verwalten einen Verweis auf die entsprechende Stelle in der Datenstruktur, wo es in der Datenstruktur sitzt, sodass wir es in O(1) aus dieser Liste dann entfernen können. Okay, und dieses Delete Min, dazu müssen wir wissen, was ist gegenwärtig das Minimum des Abstands modulo C+1. Am Anfang wissen wir, dass das ist 0, und dann danach verwalten wir gewissermaßen in irgendeiner Variable den aktuellen Modulo-Wert des Minimums. Und wenn wir das Minimum haben, dann können wir dann halt, dann ist dort eine Liste von Elementen, dann arbeiten wir diese Elemente, die an dieser Stelle stehen, ab. Wenn die alle abgearbeitet sind, dann müssen wir das nächste Minimum finden. Und das heißt, wir gehen dann von dieser Stelle in der Datenstruktur B in einer Schritten weiter, bis wir zu der nächsten nicht leeren Liste kommen. Also das heißt, angenommen, wir hätten als gegenwärtige Minimum wäre die 1 gewesen. Das gegenwärtige Minimum modulo C+1 wäre 1 gewesen. Dann würden wir das hier abarbeiten. So, jetzt ist es weg. Und jetzt müssen wir wieder das Minimum bestimmen. Dann wandern wir hier eins weiter und gucken, was ist denn hier los? Gibt es da Elemente, die 2 modulo C plus 1 sind? Finden wir nichts. Also gehen wir noch einen Schritt weiter, bis wir an dieser Stelle, bis wir zur 3 kommen. Und dort finden wir wieder Elemente, wo wir Knoten entnehmen können. Also das Auffinden des Minimums bedeutet also, kostet entweder O von 1, wenn der aktuelle der Verweis dieser Verweis hier gerade auf eine nicht leere Liste zeigt. Und wenn die Liste da leer geworden ist, dann muss ich im schlimmsten Falle einmal durch die ganze Datenstruktur durchlaufen, um festzustellen, dass die Datenstruktur leer ist. Also das heißt, im schlimmsten Falle entstehen Kosten O von C für das Delete-Min. Okay? Und dann, wenn wir diese Datenstruktur in unseren Algorithmus hinein tun, können wir wieder versuchen auszurechnen, welche Kosten entstehen. Naja, das Insert kostet O von 1. Das Delete Min, haben wir gesagt, da fallen Kosten C an im schlimmsten Fall. Und das Decrease Key auch O von 1. Und damit sind wir insgesamt bei Kosten, die sich belaufen auf C mal N plus M. Also der entstehende Algorithmus ist deshalb dann linear unter der Annahme, dass das C eine Konstante ist. Und wenn das C halt sehr groß ist, dann ist das natürlich eine schlechte Implementierung. Aber solange das C klein ist, schlägt das die andere Implementierung. Okay, und jetzt ist hier ein bisschen doof, dass hier C direkt als Faktor eingeht, als Faktor vor dem N in die Abschätzung eingeht. Aber das ist so ähnlich wie bei Bucket Sort und Radix Sort. Das lässt sich ebenfalls noch verbessern, indem man eben nicht einstufig, sondern mehrstufig durch die Buckets durchläuft und erhält dann ein Verfahren, das immer noch linear in der Anzahl der Kanten ist und der dann als Faktor zu dem N eben jetzt nicht C, sondern log C liefert, und damit wird dieses Verfahren noch kompetitiver. Das heißt, das funktioniert sogar immer noch, wenn alle Kantengewichte verschieden sind, aber eben aus einem Intervall von O von N sind. Okay. Gut, damit hätten wir dann doch für den Fall, dass die Kantengewichte nicht negativ sind, eine überraschend einfache Lösung gefunden. Und dann denken wir uns doch, da könnte es, wenn ich beliebige Kantengewichte nehme, ja auch nicht so viel schwieriger werden. Aber was war da nochmal das Problem bei den Graphen mit beliebigen Kantengewichten? Da war das Problem, dass Kreise vorkommen können, auf denen die Kantengewichtssumme negativ ist. Und das waren Kreise, die dann mehrmals durchlaufen werden können und dazu führen, dass Abstand eines Knotens zum Startknoten beliebig negativ werden kann und damit als auf minus unendlich gesetzt wird. Ja, es gibt also, das ist das Problem. Und dass wir hier jetzt zusätzlich zu lösen haben. Und also eines, was man sich schon mal schnell überlegen kann, ist, dass wir nicht jetzt einfach hoffen können, mit Dijkstra auch dieses Problem zu lösen, weil das wäre ja vielleicht der nullte Lösungsansatz. Wir machen gar nichts Spezielles. Wir nehmen einfach den Dijkstra auch für negative Kantengewichte und schauen, ob es funktioniert. Und das funktioniert dann halt leider nicht. Ja, wenn wir das, um das Ihnen zu illustrieren, können wir, betrachten Sie mal diesen kleinen Graphen. Hier gibt es von Null aus lauter positive Gewichte, aber hier gibt es eine Rückwärtskante, die minus 1 hat und hier eine weitere Kante, die die Kosten minus 2 hat. Und Sie sehen, also hier gibt es nicht mal negative Kreise und vielleicht würde ja da Dijkstra trotzdem funktionieren. Also Dijkstra laufen gelassen würde zuerst einmal von Null ausgehend Anfangsvermutungen über die Abstände für die drei ausgehenden Kanten, über die drei ausgehenden Kanten gewinnen von 1, 2 und 3 für die Nachfolgeknoten und würde dann als nächstes diesen Knoten hier weiterverfolgen und würde ihn damit endgültig behandeln und diesen Knoten nachher nie wieder besichtigen. Ja, also Behandlung von diesem Knoten würde dann die, den Abstand von an diesem Knoten hier verbessern auf auf 2 warum kommt jetzt hier plötzlich 0? Ach so, Entschuldigung, ja, 1 minus 1 liefert 0, das heißt, der Beitrag dieser Kante verringert die Kosten an diesem Knoten auf den Abstand dieses Knotens vom Startknoten auf höchstens 0. Und damit ist aber dieser Knoten hier aus dem Spiel. Wir haben jetzt 0 und 3, dann müssten wir den Knoten mit dem gegenwärtig minimalen Abstand 0 behandeln. Da passiert dann nichts, damit ist der auch fertig. Und wir würden bei diesem Knoten hier ankommen, der aber jetzt den Knoten, an dem Knoten, den wir eigentlich schon abschließend behandelt haben, plötzlich den Abstand von 1 auf minus 1 setzt und damit alle Folgerungen, die wir aus dem alten Wert gezogen haben, zunichte macht. Ja, also der Knoten ist jetzt nicht fertig, wir müssen im Prinzip nochmal die ausgehenden Kanten propagieren, um dann den Effekt von der minus 1 auf diesen Knoten auch noch auswirken zu lassen, damit dort als Endabstand minus 2 rauskommt. Ja? Also insofern funktioniert Dijkstra zumindest in einer naiven Anwendung nicht. So, aber was wir brauchen, ist eine neue Idee oder irgendeine Art von Beobachtung, die es uns erlaubt, die wir dann in einen Algorithmus umgießen können. Und die Beobachtung, die uns hier weiterhilft, ist diese hier. Wenn immer ich einen Knoten habe, der nicht minus unendlich Abstand minus unendlich hat und der nicht Abstand unendlich hat, ja, das sind sozusagen die beiden Sorten von bösen Buben, das heißt, die irgendeinen endlichen Abstand vom Startknoten haben, und dann ist die Behauptung, dieser Abstand wird realisiert durch einen das ist jetzt wichtig, durch einen einfachen Pfad vom Startpunkt aus zu diesem Knoten hin. Und einfacher Pfad heißt, dass da kein Kreis drauf ist, dass also jeder Knoten und damit auch jede Kante nur einmal vorkommt, höchstens einmal vorkommt. Ja, warum? Also zuerst einmal könnte es einen negativen Kreis geben auf dem kürzesten Weg zu diesem Knoten V. Und die Antwort ist, nein, einen Kreis mit negativen Kosten kann es nicht drauf geben, weil sonst würde entlang dieses mit Hilfe dieses Kreises der Abstand auf minus unendlich gesetzt werden müssen. Also es kann keinen Kreis geben, dessen auf dem negative Kantensumme vorkommt. Kann es einen Kreis geben mit positiver Kantensumme, also meinetwegen 5, naja, dann durch diesen Kreis hindurch zu gehen, würde ja dann höchstens einen teureren Weg produzieren und nicht einen kürzesten Weg, also einen längeren Weg und nicht einen kürzeren Weg. Das heißt, Wegnehmen dieses Kreises mit positivem Kantengewicht kann die Kosten nur verringern. Und deshalb brauchen wir den auf dem kürzesten Weg nicht. Und dann bleiben noch die Kreise übrig, die möglicherweise vorkommen, auf denen die Kosten null, auf denen die Kantensumme die Kosten null hat, aber die tragen einfach zum Abstand gar nichts bei. Das heißt, die kann ich auch weglassen. Das heißt, im Endeffekt haben wir damit uns von der Richtigkeit dieses Lemmas überzeugt, dass es einen einfachen Weg gibt, auf dem einen einfachen Weg gibt, der kürzeste ist, der einen Knoten V erreicht. Okay? Und was heißt das, wenn das mit Hilfe eines einfachen Weges der Knoten V zu erreichen ist und die billigsten Kosten, die geringsten Kosten zu realisieren? Das heißt, dass dieser Weg insgesamt höchstens n minus 1 Kanten enthält, ja, weil es dafür sonst, wenn er mehr als n minus 1 Kanten enthielte, dann wäre irgendein Knoten doppelt vorgekommen. Was ich also als Strategie zur Berechnung des Abstands jetzt anwenden könnte, ist, dass ich nicht irgendwie die Pfade in irgendeiner intelligenten Reihenfolge aufzähle, die von der Gewichtssumme abhängt, aufzähle, sondern dass ich stattdessen einfach alle der Reihe nach alle Pfade, die in S ausgehen, betrachte mit aufsteigender Länge. Erstmal alle der Länge 1, dann alle der Länge 2 und so weiter. Und dann an den Knoten jeweils, die da erreicht werden von diesen Pfaden, den aktuell minimalen Abstand vermerke. Ja? Und das heißt, das kann ich realisieren, indem ich n minus 1 mal alle Kanten im Graph durchlaufe und dabei jeweils die Distanz aktualisiere. Und danach sind alle kürzesten Wege bis zur Länge, die maximal n minus 1 Kanten enthalten, berücksichtigt bei der Minimumsbildung. Okay, damit haben wir natürlich noch nicht das Problem mit den negativen Kreisen geklärt, weil das war ja jetzt immer unter der Annahme, dass der Abstand endlich ist. Aber wie erkennen wir jetzt einen negativen Kreis? Schauen wir uns hier mal dieses Beispiel an. Am Anfang gehen wir einmal durch den Graphen durch. So, das ist jetzt 1, 2, 3, 4 Mal. Und wir haben insgesamt n ist 5. Also wir sind 4 Kanten entlang gegangen. Überall sind die Kosten immer schön kleiner geworden, ist der Abstand immer kleiner geworden, von unendlich dann gesunken auf einen endlichen Wert. Und jetzt betrachten wir den nächsten Schritt. Dann gibt es plötzlich einen Knoten, der auch beim Enden-Update irgendwie noch kleiner wird. Obwohl eigentlich schon alle kürzesten Wege bis zur Länge n minus 1 durchlaufen sind, sinkt an irgendeinem Knoten weiter der Abstand, und dann können wir daraus schließen, dass das ein Knoten sein muss, bei dem ein negativer Kreis sich geschlossen hat. Und das heißt, wenn der einmal gesunken ist, wird er bei jedem weiteren Durchlauf weiter sinken, und wir können deshalb sofort annehmen, dass dieser Knoten eigentlich in Wirklichkeit den Wert minus unendlich hat, und alle Knoten, die von diesem Knoten aus erreichbar sind, ebenfalls den Wert minus unendlich haben. Und das werden wir zusätzlich noch in unseren Algorithmus einbauen. Ja, Okay. Also, Moment. Okay. Dann, also wir haben im Endeffekt zwei Situationen. Entweder zu irgendeinem Zeitpunkt ist keine Distanzverringerung mehr möglich. Das heißt, für jede Kante von V nach W gilt, dass der Wert am Knoten V plus den Kosten der Kanten größer gleich dem Wert am Knoten W ist. Und wenn das der Fall ist, dann sind halt alle Wege, dann können wir keine Verringerung der Kosten mehr, der Abstände mehr erzielen und alle kürzesten die Abstände, alle kürzesten Abstände vom Startknoten sind berechnet. Und das andere ist, die andere Situation ist, selbst in Enterrunde ist noch eine Distanzverringerung möglich an einem Knoten W. Das heißt, in der Endenrunde wird aus, wenn ich den eine finde ich so eine, da habe ich so eine Kante von V nach W, so dass der gegenwärtige Abstand von V plus den Kosten der Kanten kleiner ist als der Wert an dem Knoten W. Und dann habe ich einen negativen Kreis gefunden und setze den Wert von W direkt auf minus unendlich. Okay, und das würde dann das gießen wir dann in den folgenden Algorithmus, der heißt Bellman-Ford-Algorithmus, weil es die beiden Herren waren, die diesen Algorithmus erfunden haben. Der startet mit einem Startknoten S. Wie beim Dijkstra-Algorithmus werden erst einmal alle Abstände für alle Knoten mit unendlich initialisiert und anschließend die Distanz am Knoten S selbst auf Null gesetzt. Zusätzlich können wir wieder einen Verweis auf den Vorgängerknoten berechnen, der über den der kürzeste Weg an einen Knoten ankommt. Und dieser Parent-Verweis vom Startknoten aus ist wieder dieses spezielle Symbol Bottom, um zu signalisieren, dass dieser Knoten der Startknoten ist. Ja, dann sagten wir, wir führen n-1 Runden aus und in der Runde i soll jeder Knoten auf die Distanz gesetzt werden, auf die minimale Distanz eines Pfades, die minimale Distanz, die berechnet wird, oder die minimale Länge eines Pfades der Länge i zu diesem Knoten. Und dazu betrachten wir alle der Reihe nach, alle für jedes i, alle Kanten von V nach W in dem Graphen und schauen nach, ob sich die Distanz am Knoten W verringern lässt entlang dieser Kante. Wenn das der Fall ist, verringern wir den Wert am Knoten W und setzen und merken uns in diesem Vorgängerverweis Parent, dass wir über die Kante, über den Knoten V an den Knoten W den kürzesten Weg bisher zum Erreichen von V gefunden haben. Das führen wir diese Iteration führen wir n-1 mal durch. Dann haben wir n-1 Kanten jeweils hintereinander. Haben wir hintereinander abgearbeitet und damit alle Pfade bis zu dieser Länge n-1 betrachtet. Dann bleibt es nur noch, dann bleibt es sozusagen, dann bleibt es nur noch eine weitere Iteration über alle Kanten durchzuführen. Bei denjenigen Knoten, die einen endlichen Wert größer als minus, also einen Wert größer als minus unendlich haben, wissen wir, dass deren Wert Endabstand gewisser erreicht ist und dass deshalb für die keine weitere Verringerung des Abstands möglich ist. Wenn wir also in dieser letzten Runde eine Verringerung des Abstands finden über eine Kante von V nach W, dann können wir daraus schließen, dass dieses W den Wert minus unendlich kriegt und rufen deshalb so eine Art Panikfunktion auf. Das ist diese Funktion Infekt. Die Infekt ist dafür zuständig, das minus unendlich über alle ausgehenden Kanten zu propagieren. Und das Infekt macht folglich das Folgende, dass wenn gegenwärtig der Wert von dem Knoten V noch größer als minus unendlich ist, dann wird er auf minus unendlich gesetzt und wir infizieren alle Knoten, die durch ausgehende Kanten von diesem Knoten V aus erreichbar sind. Das heißt, wir betrachten alle Kanten VW und rufen für jedes W rekursiv wieder das Infekt auf. Okay? Und das ist es. Und auf diese Art und Weise finden wir gewissermaßen die ersten minus unendlich und dann propagieren wir das minus unendlich durch den gesamten Graphen. Gibt es hierzu eine Frage? Ja, es ist die Frage, eine Frage ergibt sich natürlich sofort, wie teuer ist das Ganze? Dazu schauen wir uns hier nochmal an, was bei dem Algorithmus passiert. Hier vorne ist die Initialisierung der Datenstruktur D und Parent. Das ist linear in der Anzahl der Knoten. Das ist also O von N. Dann kommen hier n-fache Iteration über eine und in jeder von diesen Iterationen schauen wir uns alle Kanten an. Also haben wir jetzt als Kosten n plus n mal m und dann kommt noch dieses Infekt. Infekt besucht im Zweifelsfalle jeden Knoten im Graphen und geht durch alle Kanten durch, weil vielleicht überall minus unendlich oder fast überall minus unendlich ankommt. Das heißt, es ist nochmal Kosten n plus m. Und wenn wir das zusammenzählen, dann ist das im Wesen, dann ist das gerade wenn ich jetzt hier die richtige Markierungsfunktion habe, O von n mal m. Das ist, was hier steht. Das sind die Gesamtkosten des Algorithmus. Und gibt es eine Frage? Gibt es eine Frage irgendwo? Man könnte jetzt sagen, dieser Algorithmus ist sehr einfach und er ist tatsächlich sehr einfach. Der hat den Vorteil gegenüber dem Dijkstra zum Beispiel, dass keine Priority Queue von irgendeiner komplizierten Bauart verwendet wird. Man hat einfach nur zwei Arrays und eine Vorschleife und dann noch eine weitere Schleife und das ist alles. Und der Algorithmus hat aber den Nachteil, dass er natürlich nicht so effizient ist wie der Dijkstra-Algorithmus, weil wenn der Graph dicht ist, dann ist das, wenn es O von n Quadrat viele Kanten gibt, dann ist der kubisch und selbst wenn es nur linear viele Kanten gibt im Graphen, ist er immer noch quadratisch. Und in beiden Situationen erreicht der Dijkstra-Algorithmus wesentlich bessere Laufzeiten. Dieser Bellman-Ford-Algorithmus ist relativ alt und die Leute haben sich lange darüber nachgedacht, ob sie den verbessern könnten, ob das wirklich das letzte Wort ist, ob man hier nicht auch von diesem n mal m runterkommen kann auf irgendetwas, was zumindest linear ist in dem M mal einem irgendeinen logarithmischen Faktor oder ja, und da ging einige Leute haben sich damit intensiv beschäftigt, aber bisher ist es nach wie vor offen. Es gibt nach wie vor keine wesentliche Verbesserung dieses Algorithmus. Also wenn Sie da eine wesentliche Verbesserung finden, dann hätten Sie sofort Ihren Doktortitel, nehme ich jetzt mal an. Okay. Ja, jetzt könnte man, das war jetzt, damit haben wir die Abstände, den minimalen Abstand jedes Notens vom Startnoten bestimmt. Jetzt möchten wir vielleicht nur diejenigen ja gut, also diejenigen Knoten, die den Abstand minus unendlich ist, den können wir natürlich nachher ermitteln, indem wir einfach uns dieses Array D anschauen. Und ja, nee. Okay, nee, das liefert keine weitere Information. Vielleicht sollten wir jetzt hier uns es ist nicht nur die Frage, welche Knoten haben Kosten minus und Abstand minus unendlich, sondern was von diesen Knoten, die den Abstand minus unendlich haben, gibt es ja noch zwei Sorten. Diejenigen, die sozusagen dafür verantwortlich sind, dass ein Abstand minus unendlich überhaupt zustande kommt. Das heißt, diejenigen, die auf so einem negativen Kreis liegen. Und diejenigen, die leider, ja, wie soll ich sagen, mittelbar von dieser Minusunendlichkeit beeinträchtigt sind, weil sie von so einem Kreis erreichbar sind. Also könnte man fragen, können wir nachdem wir den Bellman-Ford haben laufen lassen, können wir dann solche negativen Kreise identifizieren? Und die Antwort ist, ja. Das ist sogar relativ einfach. Nehmen wir einen Knoten her, der die Kosten minus unendlich hat. Und dann verfolgen wir einfach rückwärts die Parent-Verweise. Und jetzt die Parent-Verweise, da gibt es für jeden Knoten immer genau einen. Und das heißt, wenn wir die immer verfolgen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen beim Startnoten raus oder wir enden in einem Kreis. Und in dem Falle, wo wir minus unendlich an einem Knoten haben, enden diese Parent-Verweise notwendigerweise in einem Kreis. Weil wenn wir am Startnoten ankämen, hätten wir einen endlichen kürzesten Pfad und entlang dieses Pfads würde ja gerade endlich hohe Kosten entstehen und keine unendlichen. Das heißt, wir müssen notwendigerweise in einen Kreis geraten und das heißt, es gibt einen Knoten, der zweimal auftritt, den wir sozusagen einmal besuchen und dann noch einmal besuchen und das zwischen diesen zweimaligen Besuchen desselben Knotens liegt dann gerade ein negativer Kreis. Das führt zwar nicht zu einer theoretischen Verbesserung der Laufzeit von dem Bellman-Ford-Algorithmus, aber zumindest zu einer praktischen Verbesserung, indem wir nämlich schauen wir uns vielleicht noch einmal den Bellman-Ford-Algorithmus an. Hier machen wir n minus, okay, das ist eine Vorschleife, n mal aus, aber bei jedem Durchlauf gehen wir alle Kanten durch. Wir gehen also, selbst wenn in dem vorherigen bei der vorhergehenden Runde an einem Knoten U sich keine Änderung ergeben hat, betrachten wir trotzdem alle ausgehenden Kanten und schauen, ob dieser ungeänderte Wert sozusagen Effekte hat auf die Nachfolger. Und das ist natürlich irgendwie Unsinn, ja, wenn der Knoten U in der letzten Runde sich nicht geändert hat, dann brauche ich die Kanten, die von dem U ausgehen, auch nicht berücksichtigen. Ja, weil da kein Effekt stattfindet. Ich muss sozusagen keine Verringerung, ich kann nicht erwarten, dass sich dann plötzlich in dieser Runde ein Effekt zeigt. Das heißt, im Klartext muss ich hier in diesem grünen Bereich, den ich noch einmal grün markiere, in diesem grünen Bereich muss ich eigentlich nur diejenigen ausgehenden Kanten betrachten von Knoten, die in der letzten Runde ihren Wert verändert haben. Okay? Das heißt, ich würde anstelle, dass ich hier einfach durch alle Kanten durchgehe, verwalte ich eine Q von Knoten, die bei denen eine Änderung stattgefunden hat, die möglicherweise über die ausgehenden Kanten in der nächsten Runde einen Effekt haben könnte. Und dann gehe ich eben in einer Runde alle Kanten dieser Q durch und prüfe für die ausgehenden Kanten die Distanz zum Nachbarn und verringere die Distanz, wenn das möglich ist. In dem Falle, wo ich die Distanz zum Nachbarn verringere, wenn ich bei dem Nachbarn die Distanz verringere, ist das dann wieder habe ich einen Knoten gefunden, den ich in der nächsten Runde wieder berücksichtigen muss, weil dessen verringerter Wert möglicherweise zu weiteren verringerten Werten bei anderen Knoten führen könnte. Ja. Okay, und das heißt, falls nur bei denjenigen, bei denen sich eine Änderung ergibt, die füge ich in meine Queue wieder ein. Und dann gehe ich vor, ansonsten gehe ich genauso vor wie der andere Bellman fort. Ich wiederhole diese Phasen n-1 mal bis und dann ein n-tes Mal, um in dieser letzten Phase zu überprüfen, an welchen Knoten ich auf minus unendlich schalten muss und mit Hilfe des Infekts dann die minus unendlich Knoten finden kann. Okay, das ist eine kleine praktische Verbesserung, die in der Praxis allerdings durchaus einen deutlichen Effekt hat. Okay, ein Hinweis vielleicht noch, damit haben wir jetzt also eine Möglichkeit gefunden, die kürzesten Wege zu ermitteln, die vielleicht hier ein Hinweis, dass das Problem der Ermittlung von kürzesten Pfaden, insbesondere von kürzesten einfachen Pfaden mit beliebigen Kantengewichten, gegebenenfalls ein schwieriges Problem ist. Wenn man Graphen mit beliebigen Kantengewichten hat, bei denen negative Kreise möglich sind, dann könnte das Auffinden von kürzesten einfachen Pfaden NP schwierig sein. Nachdem bei allen diesen Überlegungen, die wir jetzt bisher angestellt hatten, gingen wir immer davon aus, dass wir einen Startknoten hatten, von dem aus wir die verschiedenen... Ja, bitte? Es geht hier um diese, um die Frage von den kürzesten einfachen Faden. Und die kürzeste, es könnte, es könnte zwar kürzere Pfade geben, aber die sind enthalten Kreise. Und diese Kreise sozusagen, die drücken, die würden dann, wenn ich die berücksichtige, kämen Kosten minus unendlich raus. Wenn ich aber nur einfache Pfade betrachte, dann entstehen, dann ist es eine andere Pfadmenge sozusagen, und die ich berücksichtigen müsste. Und dann wird das Problem plötzlich schwierig. Ja, also der Bellman-Ford ließe sich nicht dafür einsetzen, weil der Bellman-Ford die nicht einfachen Pfade ebenfalls berücksichtigen würde bei seiner Berechnung der kürzesten, der Länge des kürzesten Wegs, und dann für alle diese Knoten, die dann, die man erreicht, dann da zum Beispiel minus unendlich liefern würde. Ja? Okay, so das heißt, das nächste Problem, die nächste Verallgemeinerung, die wir betrachten werden, dass wir nicht nur vom Startknoten aus, sondern dass wir für alle Paare von Knoten wissen wollen, was ist der kürzeste Abstand. Und natürlich gibt es sofort eine ganz einfache Strategie, die wir anwenden können. Dann nehme ich halt erstmal den ersten Knoten und berechne von dem aus alle Abstände, dann den nächsten Knoten und so weiter. Und wenn ich beliebige Kantengewichte habe, heißt das im Klartext, ich muss n mal Bellman-Ford ausführen, und das ist dann n Quadrat mal m. Und dann kann man sich fragen, kann man das besser machen oder ist das das letzte Wort? Und die Idee ist jetzt, wir verbessern das Verfahren zumindest so, die Kantengewichte sind nach wie vor beliebig, positiv und negativ, dass wir anstelle von n Aufrufen des Bellman-Ford-Algorithmus nur einmal den Bellman-Ford laufen lassen und anschließend n mal den Dijkstra-Algorithmus laufen lassen. Ja, was haben wir damit gewonnen? Naja, wir haben dann dieses n Quadrat mal m ersetzt durch n mal m plus n Quadrat mal log n plus n mal m. Ja, also das heißt, das ist deutlich besser als n mal den Bellman fortlaufen zu lassen. Und natürlich geht es nicht so einfach. Ich kann ja nicht einfach Bellman-Ford durch Dijkstra ersetzen. Das liegt eben unter anderem daran, wie wir wissen, dass der Dijkstra ja nur für nicht negative Kantengewichte funktioniert. Das heißt, wir müssen uns eine intelligente Strategie ausdenken, wie wir möglicherweise das Problem dadurch vereinfachen, dass wir die negativen Kantenkosten loswerden. Das heißt, am besten die negativen Kantengewichte durch positive ersetzen. Das wäre sozusagen unser Traum. Und zwar auf eine Weise, die irgendwie das Problem transformiert, aber nicht verfälscht. Also, dass ich aus dem Ergebnis, das ich für die nicht negativen Kantengewichten kriege, zumindest das andere zurückrechnen kann. Das ist sozusagen das Ziel. Und wie man dieses macht, wie man dieses Ziel erreicht, damit beschäftigen wir uns dann morgen. Jetzt für heute müssen wir nur noch mal einen kleinen Algorithmus machen. Wir müssen die Zettel alle nach rechts, würde ich mal vorschlagen, verschieben. Also von Ihnen aus nach links. Und auch dort drüben, überall. Und dann am besten nach vorne vorgeben, dass wir die dann hier vorne einsammeln können.